In Christus Jesus, geliebte Geschwister, der Apostel Paulus stellt sich selbst in unserem Textabschnitt, den wir gerade gelesen haben, als Beispiel und Vorbild zur Nachahmung vor. In knappen Worten zählt er zunächst in den Versen 4 bis 6 alle Vorzüge auf, die er einst im Fleisch innehatte, um dann in nur einem kurzen Satz in Vers 7 alles hinwegzuwischen und sich weit ab von allem einst Wichtigen, Vertrauten, ja, sogar von allem, worin er einst meinte, untadelig zu sein, abzukehren und nun völlig neu auszurichten. Natürlich sollte diese Ausrichtung hin auf Christus sein, so wie wir das auch alle gerne möchten. Doch alles aufgeben, was einst Gewinn war? Das klingt oberflächlich betrachtet zunächst einmal wie ein Aufruf zur Selbstkasteiung, zur Flucht aus der Welt in die Abgeschiedenheit. Doch es ist wichtig, den Zusammenhang des Briefs des Apostels Paulus an die Philipper zu sehen. Wir wissen sicherlich alle, dass diese Epistel zur Gruppe der sogenannten Vollkommenheitsbriefe gehört. Paulus schrieb den Epheser-, Philipper- und Kolosserbrief aus dem Gefängnis heraus, ohne irgendeine Möglichkeit, selbst aktiv handeln zu können, durfte er doch aus der Haft heraus größte Herrlichkeiten enthüllen. Geistliche Schätze, die alle Gläubigen aus allen Nationen angehen und die uns in die erhabenste Stellung nebst unserem Herrn Jesus Christus versetzen. In die erhabenste Stellung, die ein Geschöpf überhaupt nur irgend innehaben kann. Diese geistlichen Segnungen werden zunächst in der ersten Hälfte des Epheserbriefs erläutert. Und in der zweiten Hälfte dieses Briefs wird zu einem dementsprechenden Wandel aufgefordert. Der Philipperbrief zeigt diese Teilung in Stellung und Wandel aber nicht. Diese Epistel ist insgesamt wie ein weiterer Kommentar zum Wandelteil des Epheserbriefs zu verstehen. Es ist sehr wichtig zu beachten, dass hier keine neuen Lehren dargelegt werden, sondern dass Paulus hier insgesamt zum rechten Wandel und Dienst ermahnt. Schon zu Anfang dieses Briefs wird dies deutlich, denn die Absender, Paulus und Timotheus, bezeichnen sich ja hier keinesfalls als Apostel, sondern als Sklaven des erhöhten Herrn Christus Jesus. Diese Besonderheit des Briefes gilt es zu beachten, um keine der Ausführungen des Apostels Paulus falsch zu verstehen. Lassen wir uns daher durch die Ermahnungen des Apostels im Philipperbrief anspornen, wie wir all diese Herrlichkeiten, die wir ihm zur Vervollständigung gebrachten Evangelium des Apostels Paulus finden, auch ausleben können. Ermahnungen sind nun zwar wichtig, aber am besten können wir den rechten Umgang miteinander in Liebe und Demut lernen, wenn wir Vorbildern folgen können, die hierin besonders eifrig waren. Darum stellt der Apostel Paulus im Philipperbrief gleich 4 solcher Vorbilder vor. Zuerst zu Beginn des zweiten Kapitels das Vorbild des Christus. das erhabene Vorbild des Christus, der alles im Gehorsam aufgab bis hin zum Tod, ja, bis hin zum Tod am Kreuz. Als viertes und letztes Vorbild stellt Paulus sich selbst in unserem heutigen Textabschnitt im dritten Kapitel vor. Wie er wiederum diesem Vorbild des Christus in seinem Dienst nacheiferte und nur als in ihm befunden werden wollte. Dazwischen lesen wir in Kapitel 2, 19 bis 24 noch von Timotheus als zweitem Vorbild, von seinem Empfinden, von seinem Bewährtsein. Wir lesen ja da, dass niemand ebenso empfand wie Timotheus. Wer war sicherlich der dem Paulus am nahestehendsten? Und in Kapitel 2, 25 bis 30 lesen wir noch von Epaphroditus, der sich selbst in vielem erleiden und erdulden, nicht vom Dienst für seinen Herrn abhalten ließ. Auffällig ist, dass diese Vorstellung der Vorbilder vom Apostel gleichsam eingerahmt werden mit Ermahnungen zum rechten Nachahmen. Und zwar in Kapitel 2 ab Vers 1 und in Kapitel 3 Vers 17. Zum weiteren Studium möchte ich hier auf die sogenannte Skelettübersicht des Philipperbriefs hinweisen. Eine hilfreiche Gliederung. Wir finden das für alle Briefe im Konkordanten Neuen Testament direkt vor der Stichwortkonkordanz hier auf Seite 347. In unserem Textabschnitt stellt sich also Paulus als Vorbild dar. Er hätte sicherlich mehr Grund als manch anderer gehabt, auf all das zu vertrauen, was er darstellte und was er dem Gesetz gegenüber leistete. Gleich 7 Vorzüge, die er allesamt im Fleisch innehatte, nennt er in Kapitel 3, Vers 5 bis 7. Es wäre noch ein Thema für eine besondere Stunde. Manche dieser Vorzüge sind ihm schon von Geburt an in die Wiege gelegt worden, seine Abstammung. Manche errang er selbst und hatte dadurch eine noch höhere Stellung innerhalb seines eigenen Geschlechts. Doch auch er verspürte bei allem Eifer und Einsatz immer wieder das Gesetz der Sünde, das in seinen Gliedern war und ihn letztlich erkennen ließ, ein elender Mensch zu sein, in welchem durch die Sünde der Tod wirksam war. Einen Ausweg aus diesem Dilemma hätte es nicht gegeben, wenn ihn nicht Gott in seiner Gnade in Christus überwältigt hätte. Gleichsam wie Christus das erhabenste Vorbild es nicht als ein Rauben erachtete, wie Gott zu sein und sich selbst entäußerte, so wollte auch der Apostel alles aufgeben, was ihm einst Rechte und Vorteile einbrachte. Er wollte also nicht das Opfer Christi als solches nachahmen, sondern so gut wie nur irgend möglich dieselbe Gesinnung ausleben. Er kannte ja nun die herrliche Stellung des Christus, den Gott überaus erhöhte, und so musste all das, was ihm vorher Gewinn war, zurücktreten. Es war ihm nicht mehr zur Belastung. Es trat, so schreibt er, hinter die Erkenntnis seines Herrn zurück. Ja, mehr noch, es war nichtig, Abraum und verwirkt. Paulus tauschte alle vorigen Vorzüge gegen das Erkennen des Christus ein, wie er in Vers 8 schreibt. Das stand nun an erster Stelle. Und es fällt auf, dass Paulus dieses zentrale Anliegen in Vers 10 gleich nochmals betont, um ihn zu erkennen. Bis Vers 9 beschreibt der Apostel nun, wie ihn diese Erkenntnis Christi Jesu vom Vertrauen auf Fleisch und vom Versuch, eigene Gerechtigkeit durch das Gesetz zu erlangen, befreite. Er gelangte nun durch den Glauben Christi zur Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, ohne dass er dies selbst erreichen könnte. Also ein vollendeter Gnadenstand in Christus Jesus. Und dies galt es nur einfach demütig und freudig anzunehmen. Ab Vers 10 aber schreibt der Apostel anders weiter. Nun geht es ihm nicht mehr allein darum, sich in der Gnade stehend zu erachten. Nein, er möchte dies auch ausleben. Er will zu etwas gelangen. Er will nach etwas jagen. Er will es ergreifen. Er will sich ausstrecken. Er will dem Ziele zujagen. Ganz andere Vokabeln. Neben einem immer tieferen Wachstum in der Erkenntnis Gottes und Christi ist ein diesem vollkommen entsprechendes Ausleben etwas, was Paulus noch nicht erhielt und worin er noch nicht vollendet war. Um die Zusammenhänge unseres Textes zu verdeutlichen, wollen wir den Text nun gliedern. Wir wollen uns das Vorbild des Apostels Paulus unter folgendem Gesichtspunkt beleuchten. Paulus fasst nämlich bereits am Schluss des dritten Verses hier in Kapitel 3 in drei Punkten zusammen, wie solche wandeln, die ihn und damit Christus nachahmen wollen. Sie bringen erstens in Gottes Geist Gottesdienst dar, rühmen sich zweitens in Christus Jesus und vertrauen drittens nicht auf Fleisch. Wir können gleichsam nach dem dritten Vers einen Trennstrich ziehen, an dem sich das Vorher und das Nachher Geschriebene spiegelt. Die drei genannten Aussagen des dritten Verses entsprechen dabei drei Abschnitten des nachfolgenden Textes von Vers 4 bis 16. Direkt vor dem Trennstrich ermahnt uns Paulus, nicht auf Fleisch zu vertrauen. Demgegenüber stehen die Verse 4 bis 6, in welchen Paulus genau sein einstiges Vertrauen auf das Fleisch beschreibt. Wiederum vor dem Trennstrich steht dann als nächstes, dass wir uns in Christus Jesus rühmen. Und dem entsprechen die Verse 7 bis 9. Hierin beschreibt Paulus, welchen Anlass er nun zum Rühmen hat. Und noch weiter vor dem Trennstrich heißt es dann abschließend, dass wir in Gottes Geist Gottesdienst darbringen. Und genau diesen Gottesdienst beschreibt Paulus ab unserem Vers 10. Es ist ihm dabei äußerst wichtig, so gut und so genau wie nur irgend möglich die Gesinnung Christi nachzuahmen, der doch in vollendeter Weise in der Erniedrigung, in der Sklavengestalt, im Gehorsam bis zum Tod am Kreuz seinem Vater Gottesdienst darbrachte. Behalten wir diese Entsprechungen noch ein wenig im Gedächtnis. Sie helfen uns nämlich, unseren Textabschnitt besser zu verstehen. Betrachten wir nun unser eigenes Leben für unseren Herrn, dann mag es uns fast euphorisch erscheinen, mit welcher Hartnäckigkeit und mit welcher Vehemenz der Apostel ab Vers 10 unseres Abschnitts sein Leben recht ausrichten möchte. Doch es geht hier um nichts weniger als die Nachahmung des Vorbilds der Gesinnung Christi und damit auch die Nachahmung Gottes in einem Wandel in Liebe, wie es ja auch Epheser 5, Vers 1 und 2 ausdrückt. Darin wollte Paulus gehorsam sein. Darauf wollte er bedacht sein. Dieses Ziel seines Daseins auf der Erde meint er nun auch, wenn er in Vers 11 davon schreibt, ob er etwa zur Ausauferstehung aus den Toten gelangen könnte. Er wollte also jeden Tag seines Lebens so ausleben, als hätte er schon in der Schwachheit des Daseins auf der Erde so kraftvolle Möglichkeiten, wie sie uns einmal in den geistlichen Körpern der Herrlichkeit nach unserer Auferstehung zur Verfügung stehen, wo dann aller Mangel, alles Vergängliche, wo alle Schwachheit nicht mehr sein werden. Darum war es mir auch so wichtig, den Gesamtzusammenhang unseres Textabschnittes darzustellen, damit wir uns verdeutlichen können, dass die hier genannte Ausauferstehung nichts buchstäblich Zukünftiges ist, sondern dass sie heute schon gelebt werden soll und kann. Leider ist diese tiefe Bedeutung heute zumeist verloren gegangen. Und sie hat damit gleichzeitig auch ihren wertvollen, anspornenden Gehalt verloren. In den meisten Übersetzungen finden wir in Vers 11 nur den Begriff Auferstehung wiedergegeben. Was die Übersetzung des griechischen Grundtextwortes Anastasis ist. Hier in Philipper 3, Vers 11 findet sich jedoch im Gegensatz dazu der Begriff Ex-Anastasis. Und das übrigens auch nur an dieser einzigen Stelle. Und dieser Unterschied, dieses vorgesetzte Wörtlein, dieser Wortteil Ex, wird auch folgerichtig im konkordanten Neuen Testament mit aus wiedergegeben. Darum heißt es hier Ausauferstehung. Gemeinhin wird diese Stelle bei den Gläubigen buchstäblich verstanden. Und diese ungenaue Übersetzung unterstützt diese verbreitete Ansicht. Denken wir aber nochmals an den großen Textzusammenhang, wo sich Paulus als Vorbild im Dienst darstellt. Beachten wir den nicht, dann liegt die landläufige Auffassung nahe, Paulus sei sich hier womöglich nicht sicher, ob er wohl wirklich an der zukünftigen tatsächlichen Auferstehung teilhaben werde. Und wir müssten weiter folgern, dass das Teilhaben an der Auferstehung von seinem Wandel, also dem beschriebenen Nachjagen und Ausstrecken, zumindest aber vom Stand seines Erkennens abhinge. Doch würde Paulus in seinen anspornenden Ermahnungen wirklich solche extremen Unsicherheiten offenlegen? schon aus seinen frühen Briefen, wie zum Beispiel an die Thessalonicher und danach auch an die Korinther, geht doch eindeutig hervor, dass alle schon entschlafenden und noch lebenden Glaubenden ohne Bevorzugung Anteil daran haben werden, mit dem Herrn alle Zeit zusammen zu sein. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, 1. Korinther 15, 20 bis 24 und dann noch 42 bis 49 und 51 bis 53. Also 1. Korinther 15 insgesamt lohnt sich zu lesen. Darin war sich Paulus also, der diese Wahrheit doch als erster verkündigte, ganz sicher und erwartete, wie alle Glaubenden, ebenfalls darauf. Doch Satan spinnt immer wieder feine Listen, die uns beim Lesen des Wortes Gottes durch eigene Folgerungen vom Wandel aus der Kraft Gottes zu seiner Verherrlichung ablenken möchten und unser eigenes Tun im Fleisch in den Vordergrund stellen. Bei unserer Textstelle ist es ihm so weitgehend gelungen, dass aller Ansporn und Zuspruch des Apostels gemeinhin einem Sorgen um die Rettung gewichen ist. Einige Bibelausleger haben allerdings bereits festgestellt, dass es sich hier bei dem Begriff aus Auferstehung um das einzige Vorkommen handelt, wo der Auferstehung noch die Vorsilbe ex vorangestellt ist. Aber daraus wird gefolgert, es gäbe womöglich noch eine weitere besondere Auferstehung, welche solchen vorbehalten ist, die sich besonders im Dienste mühen. Abgesehen davon, dass auch hier wieder der Schwerpunkt auf die eigene Leistung gelegt wird, kann eine solche Behauptung eine nicht weniger zerrüttende Auswirkung auf den Glauben haben, wie die unwahre Behauptung von Hymenäus und Philetus, die Auferstehung sei bereits geschehen. 2. Timotheus 2, 16 bis 18. Aber wir stellten ja schon fest, Paulus schreibt den Philippern hier hinsichtlich der Auferstehung nichts Neues, Unbekanntes. Einmal nur noch greift er in Philippa Kapitel 3, Vers 20 und 21 zurück auf das, was er schon vorher verkündigte. Dass wir nämlich auf den Retter vom Himmel her warten, um verwandelt zu werden. Man mag wohl die Auferstehung der Gläubigen, der Körperschaft Christi, ihm entgegen in Wolken in die Luft insgesamt als eine Ausauferstehung bezeichnen, denn die große Masse der Menschen bleibt ja noch in den Gräbern. Nur die Entschlafenen der herausgerufenen Gemeinde, der Körperschaft Christi, haben mit den dann noch lebenden Gliedern Anteil daran. Diese alle werden mitwirken, wenn Gott durch Christus das All und all seine Geschöpfe zurechtbringt. Wir werden Christus in den überhimmlischen Bereichen dienend zur Seite stehen bei diesem gewaltigen Werk der Aussöhnung des Alls. Doch alle Gläubigen werden aus Gnaden heute schon vorab herausgerufen aus den übrigen Toten, um Gott in besonderer Weise zu dienen und um Gemeinschaft mit Christus zu haben. Denn es heißt in 2. Korinther 5, 14 und 15, dass der eine Christus für alle starb und sie demnach alle starben. Ein Bild also, in welchem die ganze Welt gleichsam als ein einziges weites Gräberfeld dargestellt wird. Nur wenige bleiben nicht in diesem geistlichen Tod, in diesen Gräbern. Denn es heißt weiter, und für alle starb er, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie starb und auferweckt wurde. Wenn wir uns also heute schon dieser Aufgabe widmen und uns gebrauchen lassen, Menschen mit Gott zu versöhnen, dann wirken sich gleichsam schon jetzt, heute, die Kräfte der zukünftigen Herrlichkeit in uns aus, reißen uns aus Tod und Unbrauchbarkeit für Gott heraus. Und wir gelangen in geistlicher Weise bereits jetzt zur Ausauferstehung. In diesem Sinn wendet der Apostel die Auswirkungen der Auferstehung in unserem Textabschnitt bildlich als Redefigur auf sein und auch unser Glaubensleben im Wandel und Dienst an. Liebe Geschwister, zur Erläuterung ist hier im Konkordanten Neuen Testament am Ende von Vers 11 hochgestellt eine treffende Parallelstelle angeführt. In Epheser 5, Vers 14 lesen wir nämlich: Erwache, der du schlummerst, stehe auf aus den Toten und aufleuchten wird dir der Christus. Diese Auferstehung aus den Toten, die wird wohl niemand als unsere buchstäbliche zukünftige Auferstehung ansehen. Denn hier in diesem Epheser-Abschnitt ist ja ebenfalls vom Wandel die Rede, von den unfruchtbaren Werken der Finsternis, denen wir entfliehen sollen. Dieser Vers ermahnt diejenigen Glaubenden, deren Glaube sich so wenig im Wandel und Dienst auswirkt, dass er gleichsam wie tot ist, aus diesem Zustand geistlicher Lethargie wieder aufzuwachen. In gleichem Licht dürfen wir auch die Philipperstelle sehen. Doch hier geht Paulus noch einen Schritt weiter. Sein Ziel ist weit mehr als nur ein Erwachen, damit ihm Christus aufleuchtet. Nein, er will selbst leuchten in einem so vollkommenen Dienst zu Gottes Verherrlichung, wie er einmal zukünftig möglich sein wird, wenn wir dem Herrn Jesus Christus gleichgestaltet werden. Wie wollte er dazu gelangen? Den Weg lesen wir in unserem Vers 10. Paulus wusste, dass er die zukünftige Herrlichkeit in diesem Leben noch nicht vollkommen erlangen konnte. Zunächst wollte er Christi Tod gleichgestaltet zu werden. Denn zu dem überströmenden Leben, das wir erhalten werden, wenn der Herr uns zu sich ruft, konnte er ja nicht direkt gelangen. Vielmehr wollte er, wie schon in Vers 8 angeführt, Christus in der Kraft dienen, die in der Erkenntnis seiner Leiden, seines Todes und seiner Auferstehung entspringt. Oder anders ausgedrückt, der Apostel wollte in der Kraft der Auferstehung des Herrn, die allein schon geschehen ist, zur Auferstehung gelangen. Paulus geht es hier um mehr als nur die glaubensmäßige Erkenntnis der Offenbarung über Christi Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung. Das hat er in den Versen vorher bereits abgehandelt. Hier will er es immer wieder neu ergreifen und darüber mit beständiger Freude erfüllt und stets dankbar darüber werden. Er will seinen Herrn in allen Lebenslagen im Dienst vollends kennenlernen. Es geht also um nichts weniger als die Wirksamkeit dieser Erkenntnisse in einer lebensmäßigen Verbindung mit Christus. Selbstverständlich wollte und konnte der Apostel Paulus nicht buchstäblich am Leiden und am Tod Christi teilhaben. Vergessen wir nicht den Zusammenhang, in welchem Paulus die Dienstvorbilder des Philipperbriefs vorstellt. Es geht hier um die Gesinnung Christi. Im Dienst für Gott vermochte Paulus selbst Leid in der Gesinnung des Christus zu tragen, unverschuldet, gehorsam, um seines Wortes willen. Auch wir sollten uns so verhalten, als wären wir tatsächlich mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben und mit auferstanden und bereits zusammen inmitten der Überhimmlischen niedergesetzt. Dies sind die wichtigen geistlichen Grundlagen für ein Leben zur Verherrlichung Gottes, die Paulus schon im Römerbrief beginnend bis in die Vollkommenheitsbriefe immer wieder weiter ausführt. Paulus möchte einen so vollkommenen Sieg in seinem Leben für Christus erringen, wie es einst in der Auferstehung sein wird. Heute gibt es für uns noch keine vollkommene Gemeinschaft mit Christi Herrlichkeit, wie wir sie noch buchstäblich erwarten. Aber Gott schenkt es uns, dass wir erfahrungsgemäß in der Gemeinschaft mit seinem Leiden und seinem Sterben wachsen dürfen. Und doch muss unser Unvermögen, unsere Schwachheit, unser sterbender Körper kein Hindernis sein, heute schon ein Leben für Gott als überlegene Sieger zu führen. Denn der uns innewohnende Geist Gottes belebt uns ständig und bereitet uns zum Dienst für Gott zu. Römer 8, Vers 11. So ist also die Ausauferstehung in Philipper 3 tatsächlich nicht etwas, auf das wir warten, sondern wir dürfen und wir sollen aktiv dorthin gelangen. Sie ist somit ein Teil des Auswirkens unserer Rettung, gemäß Philipper 2, Vers 12. Wir werden sie in dem Maß erleben, wie wir fortschreiten in der bildlichen Gleichgestaltung mit seinem Tod, wie wir Anteil haben an seinen Leiden in Bezug auf seine Gesinnung und wie wir wachsen in der Erkenntnis des Herrn, bis wir als Entschlafene oder Lebende alle zusammen und zugleich entrückt und seiner Herrlichkeit gleichgestaltet werden. Die Formulierung in Vers 11 klingt übrigens etwas eigentümlich. Ob Paulus nämlich etwa zur Ausauferstehung gelangen könnte. Vielleicht sind auch deswegen etliche Bibelausleger zu dem Schluss gekommen, Paulus sei sich hier unsicher. Es ist jedoch zu vermuten, dass Paulus hier einfach den Zwiespalt ausdrückt. Denn zum einen lässt sich die Vollkommenheit der Kraft des Auferstehungslebens auf dieser Erde noch nicht vollkommen erreichen. Und zum anderen kann er aber mit nichts weniger zufrieden sein. Wie stellen wir uns zu unserem Dienst, den ein jeder von uns hat? Ängste, Zurückhaltung, die Sorge um die eigenen Belange, die Wichtigkeit des täglichen Bedarfs? Wie groß ist unser Verlangen zu einem Dienst, der möglichst schon dem buchstäblichen Auferstehungsleben in Herrlichkeit gleicht? Bemühen auch wir uns schon heute und hier diesem Ziel so nahe wie möglich zu kommen? nehmen wir uns den Apostel Paulus als Vorbild zur Nachahmung. Selbst er war noch nicht so weit fortgeschritten, als sei er hierin schon vollkommen geworden. Dass er hier auf dieser Erde nicht alles würde ergreifen können, was er einst erfahren wird, hinderte ihn nicht, es zum Gegenstand all seines Sinnens und Trachtens zu machen. So prägnant sind die Ausdrücke. Er wollte dahin gelangen, es erhalten, darin vollendet werden, es ergreifen und ihm nachjagen. So andauernd präsent war ihm die Kraft der Herrlichkeit des Evangeliums. Und er ermahnt auch uns immer wieder entsprechend. Zum Beispiel ein Wort aus Kolosser 3. Wenn ihr nun zusammen mit Christus auferweckt wurdet, suchet das droben, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend. Auf das droben sinnet, nicht auf das auf Erden. Denn ihr starbet. Und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn aber Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Kolosser 3, 1-5. Unsere überhimmlische Erwartung vermag eine total veränderte Einstellung zu den irdischen Dingen zu bewirken. Ja, sie vermag uns sogar völlig von den Fesseln des Irdischen zu lösen, selbst wenn die buchstäbliche Verwandlung unserer Körper noch zukünftig ist. Vielleicht wundern uns die Einschränkungen, die Paulus seinem Dienst hinten anstellt. Nicht, dass ich dies schon erhielt, nicht, dass ich hierin schon vollendet sei, oder ich schätze mich selbst noch nicht so ein, es ergriffen zu haben. Ist das nicht falsche Bescheidenheit, wo Paulus sich doch schließlich weit mehr als alle anderen gemüht hatte? 1. Korinther 15, Vers 10. Doch dem Apostel geht es nicht um die Vervollkommnung seiner Persönlichkeit, sondern er ist sorgsam darauf bedacht, dass ihm niemand seine Anstrengungen im Dienst als eigenes Tun, womöglich zum eigenen Ruhm auslege und ihn so falsch einschätzen könnte. Denn alles entsprang ja stets der Gnade Gottes, die mit ihm war. Paulus jagte nun dem nach, wozu er von Christus ergriffen wurde. Ja, warum denn noch nachjagen, wenn man dazu schon ergriffen wurde? Beachten wir, dass der Apostel Paulus oft ähnlich ermahnt. Zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 11 und 12 sollen wir auch der Gerechtigkeit nachjagen, obwohl diese uns doch gemäß Römer 3, 22 schon längst in Christus zuteil wurde. Oder wir sollen dem Glauben nachjagen, den wir doch schon längst geschenkweise erhalten haben. Epheser 2, Vers 8. Oder wir sollen das äonische Leben ergreifen, welches doch längst Gottes Gnadengabe für uns ist. Römer 6, Vers 23. Immer wieder legt uns Paulus nahe, das Erhaltene für wahr zu halten und im Wandel umzusetzen. Und für diese höchste Aktivität winkt dem Apostel nun ein Kampfpreis, Vers 14. Dieser Preis ist genau das Ziel, was er erreichen will, und besteht darin, dass er nicht nachlassend Christus so völlig gewinnt und in ihm befunden wird, wie es einst sein wird. Paulus wollte alles vergessen, alles dahinten lassen, was dem Erreichen dieses Kampfpreises im Wege steht. Dazu gehörte auch, sich auf dem bereits Erreichten im Dienst nicht auszuruhen. Interessiert auch uns die hinter uns liegende Teilstrecke nicht mehr? Blicken wir nach vorne? Oder belastet uns noch so vieles Gewesene, dass wir uns nicht ganz frei davon auf unsere herrliche Erwartung stützen können und alles daran setzen können, auf den Tag der Freilösung hinzuleben, ja, das Erscheinen des Herrn Jesus Christus lieb zu haben? Steht unser Sinn noch nach anderweitigen Dingen, die unseren Blick von einem Leben in Erwartung ablenken? Oder dreht sich unser Trachten gar um die Beseitigung unserer Schwierigkeiten und das Zurechtbringen unserer Fehler? Dann sind wir noch nicht gereift genug, um mit dem Apostel Paulus gleichgesinnt auf einen Wandel dem Ziel entgegen bedacht zu sein. Beachten wir darum, wenn wir uns das vervollständigte Wort des Christus reichlich innewohnen lassen und uns vor allem all der Herrlichkeiten des Evangeliums der Gnade immer wieder erfreuen, dann werden wir zu den Gereiften in Vers 15, die gleich dem Apostel zwar noch nicht am Ziel angelangt sind, aber ihm beständig nachjagen. Des Öfteren spricht Paulus von dem Kampfpreis, an anderen Stellen auch von dem Siegeskranz, den er erhalten wird. Und er ermahnt uns, lauft so, dass ihr den Kampfpreis erhalten könnt. Dieser Wettkampf wird im Philipperbrief intensiviert. Paulus spricht hier nicht mehr allein vom Laufen, sondern vom Nachjagen, was man auch mit Verfolgen übersetzen könnte. Also höchste Intensität, höchste Wachsamkeit, höchster Eifer, stetes Dranbleiben ist hier gefragt. Und dann spricht Paulus in Vers 15 liebevoll zu, dass wir mit Gottes Bereitschaft rechnen dürfen, uns die rechte Gesinnung zu enthüllen. Ohne Gottes Einwirken vermögen wir also diesbezüglich gar nichts. Erbitten wir darum stets von ihm, dass er uns darin wachsende Enthüllung schenkt. Wir müssen nicht schuldbewusst vor den Ansprüchen des Apostels Paulus zurückschrecken, weil wir in manchem noch nicht von der Gesinnung des Christus erfüllt sind. Sind wir allerdings ganz von der rechten Gesinnung abgewichen, dann gehören wir allerdings zu denen, die nur auf das Irdische sinnen und über die Paulus als Feinde des Kreuzes Christi in Vers 18 schluchzt. So bleiben manche Unterschiede bei den Glaubenden in der rechten Gesinnung zum Wandel und Dienst als Ansporn und Übungsfeld bestehen. Wir sollen uns untereinander darin zurechthelfen, ohne dabei das Wesentliche aus dem Auge zu verlieren. Weder soll für diejenigen, die hier einen Vorsprung haben, ein Anlass bestehen, selbstgefällig zu werden oder sich etwa auf dem Vorsprung auszuruhen, noch für die anderen mutlos den Überholenden nachzusehen. Das geht aber nur, wenn wir gemäß Vers 16 die Grundregeln gemeinsam befolgen. Das sind natürlich nicht die Grundregeln der Welt, vor denen warnt Paulus ja, zum Beispiel in Galater 3, Vers 4 oder Kolosser 2, Vers 28. Diese Grundregeln müssen im Geist befolgt werden, Galater 5, Vers 25. Im Allgemeinen können wir sicher die uns angehenden Wahrheiten des Wortes Gottes als Grundregel nehmen. Im Besonderen aber hat Paulus für unseren Wettkampf im Dienst am Evangelium des Christus hier in unserem Textabschnitt Grundregeln dargelegt. Alles Eigene für verwirkt, alles Eigene für Abraum erachten. allein die Erkenntnis Christi Jesu unseres Herrn suchen, auf die Kraft seiner Auferstehung bauen, die Gemeinschaft seiner Leiden nicht scheuen und dem Auferstehungsleben nachjagen. Wie gut zum Schluss, dass unser Gott und Vater uns für einen ihn verherrlichenden Dienst solch klare Vorgaben gibt. Wir müssen nicht suchend und tastend umherirren, sondern wir dürfen uns an der Richtschnur des Evangeliums des Apostels Paulus orientieren und sind nicht auf unser Augenmaß angewiesen. Wer einmal beim Hausbauen zugesehen hat, der weiß, dass zunächst sorgfältigst durch besonders qualifizierte Fachkräfte die Mauerecken des Gebäudes, also Anfang und Ende der Mauer, errichtet werden. Und dazwischen wird dann für jede Steinschicht neu die Richtschnur gespannt. Und ein Maurer kann sich nun, wenn er die Grundregeln des Mauerns beherrscht, danach richten. Und er kommt unweigerlich geradlinig an der Zielecke an, selbst wenn er den gesamten Verlauf der Mauer überhaupt nicht überblicken kann. Danken wir unserem Gott, dass auch unser Wandel und Dienst in gleicher Weise zielgerichtet sein darf, und bitten wir ihn immer wieder um die rechte Weisheit, ihn in allem zu verherrlichen. Amen.